Niemand spricht drüber? Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Und das ist Johnny.
Yay. Hi.
Applaus, Applaus.
Herzlich willkommen, Johnny. Herzlich willkommen zurück.
Ja, danke.
Ich glaube, so oft wie jetzt in den letzten Wochen haben wir nie gesprochen. Wir waren ja vor 2 Wochen hier und haben uns über Attract unterhalten und dann, zack, spontan sind wir uns in Berlin begegnet, auf der E-Commerce Berlin Expo.
Ja.
Und jetzt schon wieder.
Und Katharina sehe ich nochmal diesen Monat auf der Commerce Tech in München am 20.
Wahnsinn.
Stimmt.
Genau nächste Woche, glaube ich sogar, oder? Dienstag um diese Zeit.
Ich werde fast eifersüchtig hier.
Wir sehen uns doch nächste Woche.
Ja, wie Katharina, wie oft wir uns sehen. Ja.
Unfassbar. Ja. Den legendären Johnny, der wunderbar in die erste Folge mit eingestiegen ist. Spontan. Ja,
so wird man legendär, ne? So wird man legendär. Man muss ständig nur sichtbar sein. Sichtbarkeit, immer sichtbar.
Sichtbarkeit, ja, das ist das Motto der SEOs.
Mhm. Das Motto der Stunde.
Wie bitte?
Das Motto der Stunde, des heutigen Tages wahrscheinlich.
Hm. Aha, warum?
Oder? Glaubst du nicht, dass Attract auch ein bisschen was mit Sichtbarkeit zu tun hat?
Voll.
Also, ich würde sagen, wenn es um den oberen Teil der Journey geht, mit Wahrnehmung, also Wahrnehmung kann man, wahrgenommen werden kann man nur, wenn man sichtbar ist, ja?
Ja.
Also, das ist mal die spontane Antwort. Wir schließen sozusagen nahtlos an spontane Katharina-Fragen, die einen so ertappen wie zack, Hefte weg, Klassenarbeit in der Schule. Sag mal schnell ein Impulsreferat zum Thema Sichtbarkeit und Customer Journey unter dem Aspekt der Attract-Phase. Zack.
So, Freunde, also entweder beherrscht man sein Thema oder nicht. Jetzt hört mal auf zu heulen. So, also Johnny, wir haben das letzte Mal sind wir ja richtig intensiv schon reingegangen, wirklich unvorbereitet, das muss man wirklich mal sagen, von daher von meiner Seite aus her nochmal vielen lieben Dank und es sind natürlich bei so einem Thema immer Fragen offen geblieben, also wir haben noch einige Fragen im Nachgang bekommen. Mhm. Wahrscheinlich entwickeln sich heute auch noch mal die ein oder andere. Und erstmal sehr, sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst, auch noch mal für unsere lieben Zuschauer, die Fragen auch zu beantworten.
Ja, vielen Dank. Ich bin diesmal genauso nicht vorbereitet wie das letzte Mal. Insofern freue ich mich auf jeden Fall auf die Fragen.
Ja, aber das meine ich ernst. Also ich glaube, wer sein Metier einfach beherrscht, der wird jetzt nicht in Ungnade fallen in dieser Sendung. Deswegen bist du ja hier. Also die erste Frage kommt von Stefan. Ich muss mal hier auf meinen Rechner gucken. Du möchtest Leads generieren. Was sind deine Schritte? Was machst du als erstes? Fand ich übrigens eine schöne Frage, eine richtig schöne praxisorientierte Frage.
Was mache ich als erstes, wenn ich Leads generieren möchte? Von meiner Sicht heraus, ihr beim Marketing wisst das bestimmt, macht das bestimmt ganz anders, aber von mir heraus, wenn ich Leads generieren möchte, wenn ich Outbound machen will, das heißt, mein SDR-Sales-Team soll rausgehen und soll Leads generieren, ja, also wenn ich das von meiner Perspektive mache, dann gucke ich als allererstes, wen will ich eigentlich generieren? Stichwort ICP, Ideal Customer Profile. Was ist eigentlich derjenige, der mein Produkt jetzt kaufen soll? Oder was habe ich Neues an meinem Produkt, warum ich das vielleicht ändere? Oder habe ich ein neues Feature, habe ich ein neues Add-on, habe ich irgendwas Cooles, warum ich jetzt eine gewisse Gruppe von Leuten targeten sollte vom Sales her, also von uns aus. Ne? So, dann überlegen wir, was wollen wir verkaufen, was kostet das, wer kann sich das leisten, wo kommt der her, ne? All diese Sachen, die dann dieses ICP, den Ideal Customer Profile, zusammenbauen. Und dann gehe ich los und gucke mir, wo finde ich denn die Kunden? Und dann wird auch oft gebrainstormt. Ne? Also das sind keine Sachen, die ich dann alleine mache, sondern da setze ich mich mit dem Team hin und wir überlegen uns einfach, wo können wir die denn treffen? Wo müssen wir denn hingehen? Ne? Wo müssen wir denn anrufen? Wo kriegen wir denn mal eine Liste her von so Leuten? Haben wir irgendeinen Partner, der vielleicht uns eine Liste geben könnte von Leuten? Oder haben wir also zum Beispiel so ein ERP, ne? Mal mit einem ERP ein Webinar machen zu einem gewissen Thema, was schon unser Partner ist, und dann darüber neue Leute ansprechen. Also gibt es 1000 Möglichkeiten, 1000 Wege. Aber so machen wir das in der Regel.
Aber du sagst, so machen wir das im Bereich Sales. Machen die Leute in Marketing das dann nicht enig? Weil für mich könnte sein, oder sollte das sein, ziemlich enige Vorgehensweise sein. Wer hat ein Problem? Wir können das lösen. Und wie können wir das lösen?
Ich denke schon, dass es das die Grundsatzfrage ist, die sich auch Marketing stellt.
Absolut. Die Frage ist nur, nach was segmentierst du so ein ICP? Also geht das, also mit meiner Brille natürlich würde man sagen, so welchen Bedarf hat denn gerade jemand? Und wie zeigt sich der Bedarf, dass ich ihn auch tatsächlich finden kann? Macht ihr das auch? Oder ist das auch was, was du empfehlen würdest?
Ja, klar. Wir gehen nur, also uns ist unsere Zielgruppe und der Bedarf, den die haben, ja ziemlich klar, weil wir das Produkt haben, was den Bedarf deckt. Die Frage ist ja, wie erzeugst du den Need? Ne? Also wo kriegt der Kunde denn eigentlich mit, dass er den Kram braucht, den du dem verkaufen willst? Ne? So, oder wie musst du den Kunden angehen, mit dem Kopf auf die Tischplatte hauen, dass er merkt, ich habe ja den Bedarf? Ne? Also da kannst du dann, ne, kannst du Challenger Sales machen, kannst du Experience Sales machen, ne, kannst du verschiedenste Methoden anwenden. Ich finde es immer ganz gut, und das ist etwas, was man bei Attract oder bei Lead-Generierung oder bei Lead-Findung auch schon machen kann. Man kann ja nach einer Gruppe suchen, wo man weiß, so die schlummern zum Beispiel, ne, so, die sind so in ihrer Bubble gefangen, ne, so, und dann kann man sich ja mal fragen, wie kann man die denn rausreißen? Also wenn ich eine Liste von solchen Kunden kriege, zum Beispiel als Leads, wo ich weiß, das sind so Kunden, die sind ein bisschen, zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel, wir gehen an die Industrie, so, ne, so, dann, da wird noch mit einer AS400 als ERP gearbeitet, ne, die Leute gucken noch auf dem schwarzen Bildschirm mit grünen, bunten Zahlen drauf, ne, und den erklärst du jetzt mal, dass sie für ein E-Commerce irgendwie eine neue Software brauchen. Da musst du die ja schon erstmal ein bisschen triggern, ne, damit die da rauskommen aus ihrem Ding, so, ne, und dann ist das auch die Frage, wie gehen denn die SDRs dann darauf los, also, mit was für einem Satz rufen die denn da an? Ja, also wie kommen die an den richtigen dran? Was müssen sie dem dann sagen, damit der hellhörig wird in den ersten 20 Sekunden und sagt, ah, oh, ja, das machen wir mal ein Meeting, das höre ich mir mal genauer an. Ja, wohl wissend, dass diese Leute auch dann oft gar nicht in der Lage sind, ihre Kamera in einem Meeting anzuschalten. Also, ne, das ist schon, man muss so ein bisschen da querdenken auch bei der Lead-Generierung und dann auch Wege finden, wie man da rankommt vor allem.
Würdest du dieser Stage-Theorie folgen, das ist sozusagen dieses Problem-Unaware, Solution-Aware Bewegung gibt, wo man sagt, okay, wie spreche ich jemand an, der, wie du sagst, der einen noch gar nicht weiß, dass er ein Problem hat, das mein Produkt löst?
Ja, das ist schon so. Also das geht ja dann auch in so Richtung Nurturing und so. Ne? Was mal, also ich kriege eine Liste, ich denke mir zum Beispiel eine Industry aus, die ich jetzt mal als Lead targeten will. Such mir hier mit dem LinkedIn-Tool hier, ne? Stell mir eine Liste zusammen, Firma, Industry, Größe und baller den und spreche mich mit Marketing ab und lass die dem erstmal nurturen. Ja? Also irgendwie ein bisschen Ads draufschmeißen auf diese Gruppe und dann fange ich an, die Akquise zu machen, sozusagen mit einem SDR-Team zum Beispiel. Ne? Und das, dann sehen die vorher schon mal meinen Namen irgendwie, ja, in einer Ad, die denen ausgespielt wird. Ja, dann haben sie es schon mal gehört Und dann sehen Sie vielleicht nochmal, sehen Sie nochmal eine Werbung zu einem Buchhaltungswebinar und dann fangen wir an, die anzurufen zum Beispiel oder anzuschreiben. Ja? Und da gibt es ja auch Tools, wo du dann die Telefonnummern auch rausfindest zu Leuten und so. Also das sind so Dinge, die schon auch funktionieren, ja.
Also meine Erfahrung als LinkedIn-User ist ja eher Holzhammer, Spray and Pray.
Ja, das. Ich klicke es immer weg, ich nehme es auch gar nicht mehr an. Also ich merke es schon, wenn es mir jemand versucht, irgendwie aus der Ecke zu kommen. Oft wird ja auch einfach nur der Standardtext benutzt. Ich habe dich in meinem Netzwerk gesehen, wir sollten uns mal connecten. Nee, bestimmt nicht.
Wir beide sind in der Gruppe, wir atmen. Und deswegen dachte ich, es ist ein guter Grund, warum wir uns vernetzen sollten.
Aber Johnny, vielleicht ist es auch nochmal ein guter Punkt, nochmal darauf einzugehen. Also wir haben ja momentan die Situation, dass Neukundengewinnung wirklich für extrem viele Unternehmen gerade herausfordernd ist. So. Und dieses, so wir treten jetzt erstmal überall die Tür ein und nerven die Leute und spammen die zu, führt ja mit Sicherheit zum Gegenteil. Also die Reise ist ja jetzt schon absehbar. Ne? Was ist das, wo du sagst, das müsste man jetzt machen, um genau die Ressourcen eben nicht zu verschwenden, sondern gezielt irgendwas Gutes zu setzen, wo die Leute auch sagen, ach, guck mal, das ist interessant.
Ja, also ich glaube, das muss man einfach ausprobieren. Ne? Also wir wissen ja aus den SDR-Bewegungen und so, dass wenn du Leute anrufen willst, zum Beispiel kalt, ne, dass das gut ist, wenn du denen vorher eine Mail schickst. So. Oder auch zwei, vorab, bevor du die versuchst, telefonisch zu erreichen, weil du dich dann auf eine Mail berufen kannst, weil die vielleicht schon mal was gesehen haben. Das kann man natürlich auch noch ein bisschen subtiler machen, ne? Indem man zum Beispiel, wichtig ist für mich immer, eine Gruppe an Leuten wirklich ausfindig zu machen, also eine Leadlist zu kriegen. Die kann man kaufen, die kann man sich zusammenstellen, die kann man selber erarbeiten. Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man Leadlisten heutzutage kriegt. Aber wenn du eine sehr große Leadliste hast, also nimmst ein Tool wie zum Beispiel Rapalizer oder so, ja, gibt es ja auch so Tools, die dir ne, so schöne Listen mal, zeig mir alle, die das und das benutzen in ihrem Shop-System oder so, ne? Und dann ziehst du die raus und dann kannst du die mit anderen Tools anreichern, wie auch immer, ne? Und dann hast du eine Leadliste von ein paar tausend Dingern, ne? Dann fang ich in der Regel an, mir Chunks rauszusuchen. Also ich versuche so eine Liste zu clustern nach irgendwas, zum Beispiel Bewertungen oder so oder Klicks, ja, das kann man sich dann ein bisschen gucken, was man da als Metrik nimmt. Und dann fange ich mit dem Team oder das SDR-Team fängt dann an zu clustern und zu sagen, okay, lassen wir die 50 nehmen, ne, aus den paar tausend. Die 50 nehmen wir jetzt, den schicken wir mal vorab eine Mail und dann versuchen wir, den mal anzurufen. Oder wir haben mit Marketing so ein Ding, dass wir sagen, die 50 auf LinkedIn, das ist unsere Testgruppe A, ne, und den machen wir mal Ads drauf und dann gucken wir mal, ob wir die erreichen. Oder wir machen das dann nochmal mit den anderen 50 und dann machen wir es nochmal mit anderen 50 und dann werden wir irgendwann so finden, also springen dabei immer um Tausende, und dann finden wir irgendwann so unseren Sweet Spot in der Liste. Und dann wird's interessant, wenn du diesen Sweet Spot findest. Das heißt, da ist die Conversion da hoch. Das heißt, da kriegst du viele Antworten. Und dann findest du seinen Weg. Aber es hat einfach was mit Try and Error zu tun. Und ich glaube, das kann dir fast keine AI oder so irgendwas künstlich. Also da musst du schon einfach ein bisschen mitdenken. So, dass, also ich glaube nicht, dass du das im Moment automatisieren kannst. Heute,
genau. Sehr gut. Es ist gerade eine Frage reingekommen, guck mal, von Francisco Pelzing. Wie gut funktionieren bei euch interne Client Referrals?
Das funktioniert gut. Also, ich kenne ein paar Kunden, die in meiner kurzen Zeit jetzt bei meinem neuen Arbeitgeber jetzt schon dazugekommen sind, die das einfach total super finden, ne? Onboarding super gelaufen, erklären wir weiter, erzählen wir weiter. Wir haben keine, wir incentivieren das nicht, Stand heute. Ne? Also wir pushen das nicht, Stand heute. Und ich glaube, dass Also wir haben das auch, also da, wo ich herkomme, wurde das irgendwie nie richtig incentiviert. Das ist immer etwas, was so Mouth-to-Mouth-Propaganda, was sich halt mitgetragen hat, was wir nie richtig gemessen haben. Ich glaube, dass das sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass man immer einen guten Eindruck hinterlässt, wenn man seine Customer Journey richtig im Griff hat, und dass dann auch viel Weiterempfehlung passiert. Und die, wenn du das, ich glaube, wenn du die Customer Journey gut machst, brauchst du die Weiterempfehlung nicht mal zu bezahlen, weil das passiert von alleine einfach.
Ja. Was wäre da eigentlich eine gute Incentivierung für die internen Mitarbeiter, deiner Meinung nach?
Nee, also das, da geht es gar nicht um die Mitarbeiter, sondern bei den internen, bei den kleinen Referrals geht es ja vor allem auch darum, dass die untereinander sich die Dings weitermachen. Oder ist das gemeint, dass wir unser Team nehmen, um kleine Referrals zu machen? Das kann auch sein.
Ich hätte jetzt auch Kunden werben Kunden verstanden.
Kunden werben Kunden, hatte ich verstanden.
Aber man kann das auch noch einen Schritt weiter machen. Also wie motiviere ich meine Mitarbeiter, um mal mit unsere Kunden darüber zu sprechen, dass sie mal mit anderen Kunden sprechen sollte.
Ja, also habe ich gerade gemacht, tatsächlich. Also das, was du sagst, lieber Patrick, das habe ich gerade getan. Wir haben gerade in einem All Hands verkündet, wir sind ja im E-Commerce unterwegs und innerhalb eines Kunden. Ja, gut, okay. Das heißt, innerhalb der Kunden. Wir haben aber was anderes gemacht, um Leads zu generieren, haben wir einfach mal intern einen kleinen Wettbewerb gemacht und haben gesagt, ihr bestellt ja alle im Internet fleißig, das heißt, das sind ja alles potenziell unsere Kunden, wenn ihr was bei Amazon bestellt, gerade da, dann schreibt doch mal bitte das, was ihr bestellt habt mit dem Bestelldatum und ob es euch gut gefallen hat und so da rein und schreibt mal die Telefonnummer von dem ihr es bestellt habt, damit rein und die E-Mail-Adresse und dann geht das an unsere SDRs und die rufen dann da hinterher an und gucken, ob wir das zu Kunden machen. Und der es als erstes geschafft hat, uns 10.000 ARR zu bringen, der kriegt irgendwie einen Goodie so. Ne?
Ach das, cool, und, was mag
und
ich?
Sales, also und das Sales- und SDR-Team und Marketing-Team ist erstmal ausgeschlossen aus diesem Wettbewerb. Das heißt, wir haben ganz klar gesagt, es geht um Produkt, HR, so Entwickler und so, die machen da jetzt alle mit.
Schön.
Coole Idee.
Haben wir gemacht, ist jetzt 4 Wochen alt, glaube ich, hat noch nicht so gut funktioniert, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich werde den Wettbewerb demnächst erweitern auf Sales und SDRs und mal gucken, was die so reinschmeißen.
Aber wo hapert es dann? Ich meine, es gibt irgendwie etwas, was denen motiviert. Du hast denen erklärt, wie sie das machen können.
Ja, genau. Wir haben das erklärt. Und ich glaube, die sind einfach ein bisschen shy oder man denkt da nicht so richtig dran. Also es hat einfach auch was mit Teammotivation zu tun. Das ist noch nicht richtig übergesprungen. Und ich glaube, vielleicht muss es auch noch mal jemand ein bisschen vormachen und das erste Mal so einen Preis gewinnen, wo man dann sagt, okay, das ist der Winner, der muss gefeiert werden. Und dann macht man das vielleicht in 2-3 Monaten nochmal und sagt so, diesmal wieder der Preis und mal gucken, wer es sich diesmal holt, dass man da so eine Art Challenge draus macht. Also das ist das werde ich jetzt mal probieren. Da stecke ich aber noch in den Anfängen. Da bin ich im Moment noch nicht so weit.
Oh, da bin ich gespannt. Ich finde sowas immer gut, ehrlich gesagt.
So. Ich frage mich, ob diese anderen Funktionen die Value Proposition richtig formulieren. Das ist die Folgefrage. Ich glaube, das ist ein Educational Material dazu wahrscheinlich, oder? Oder, Johnny, wie macht ihr das dann? Also wie macht so eine HR-Abteilung oder wie stellt eine HR-Abteilung euer Produkt vor? Also verwenden die richtigen Worte oder wie werden die dafür trainiert?
Ich glaube, so
hätte ich jetzt die Frage verstanden.
Ja, die sollen nur die Leads in eine Liste eintragen. Den Sales-Job machen die SDRs. Also die müssen das nur eintragen in eine Liste, was sie gekauft haben, wann, wo und wir benutzen und welcher Mitarbeiter ist natürlich immer, muss man sich immer so eintragen. Und dann gehen die SDRs hinterher und telefonieren da hinterher und sagen, hey, ein Kollege von mir hat das und das gekauft, total super, wie macht er denn das so im E-Commerce und verkauft er eigentlich auch PanEU und dann, wie rechnet ihr denn ab und Buchhaltung und dann kommt man so ins Gespräch und dann kommt man da vielleicht ein bisschen weiter. Und Das ist dann der Lead, der quasi reingebracht worden ist. Also die HR-Abteilung muss nicht beim Kunden anrufen und das Produkt verkaufen.
Genau, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so die gefühlte Hürde, dass die sagen würden, ich rufe doch jetzt niemanden an oder so. Also, dass die sagen,
Das sollen die gar nicht machen. Das machen wir schon. Das ist, die sollen so die Leads übergeben quasi.
Aber vielleicht, Johnny, möchten die gar nicht wissen oder möchten die nicht, dass du weißt, in welchem Shop sie einkaufen waren.
Das mag natürlich sein, ja, und es gibt bestimmt auch nicht alles, was man da reinschreibt in so eine Liste, was man sich so bestellt, aber viele Sachen natürlich schon und das, ja. Klar, so ein bisschen ist das natürlich auch get to know each other, ne, und was bestellt der so, was bestellt der so, und das ist natürlich auch so ein bisschen noch die, vielleicht die Hürden da, aber
ja, was ich mich immer gefragt habe, in diesem Bereich ist ja Empfehlung eigentlich eines der so Hauptkriterien für die letztendliche Entscheidung. Und was mir tatsächlich fehlt, ist wirklich dieses institutionalisierte Kundenwerben-Kunden-Ding. Weil eigentlich ist das doch der totale Treiber, dass ein zufriedener Kunde sagt, ich habe mir den Markt angeschaut, letztendlich habe ich eine Entscheidungsmatrix gebildet, die teile ich auch gerne mit jedem, weil ich brauche sie ja jetzt nicht mehr. Das waren unsere Kriterien, so haben wir uns entschieden. Und das ist doch eigentlich die Abkürzung, die jeder Kunde sucht. Im Endeffekt, da hat jemand den Job schon mal gemacht. Ich muss jetzt eventuell nur die Kriterien neu gewichten und dann habe ich die Lösung, die ich gesucht habe. Warum wird es nicht...
Ja? Wie viele Unternehmen kennst du, die mit ihrer Softwareentscheidung wirklich zufrieden sind? Weil sie A, sie sensationell gut ausgewählt haben, B, eine gute Implementierung gemacht haben und C, alle Mitarbeiter das gut umsetzen. Das ist, glaube ich, eine Riesenhürde, die man im Softwarebereich hat.
Ja, deswegen gibt es auch Unternehmen wie einen Deloitte, Ernst & Young und so weiter.
Ja, und es gibt aber, genau, einmal sind es natürlich, ist ein Riesengeschäftsmodell, ne, genau das zu machen, ne, und das gibt's eben zu Recht, weil es halt keiner schafft, das so richtig zu machen. Was ich aber schon merke, ist, dass wenn du das gut machst, ja, also wenn du wirklich zufriedene Kunden und auch große Kunden innerhalb von 3 Monaten im E-Commerce live bringst, mit Shop-System, mit eigenem ERP hinten dran und so weiter und so fort, wenn du das packst, dann erzählen die das ja auch schon anderen, ne? So, und das nur so funktioniert das. Ich glaube, es funktioniert weniger, wenn du sagst, ihr kriegt jetzt 2 Monate Grundgebühr erlassen, wenn ihr uns neue Kunden bringt. Ja, so, das hat eher ein Geschmäckle im B2B-Bereich. Das mag bei Privatkunden funktionieren, aber im B2B würde das keiner machen. Wer soll denn das dann, also, wie soll ich das dann meinem Chef? Wie soll ich das meinem Chef erzählen, dass er erklären, dass er oder der Financial Abteilung, dass wir jetzt einfach 2 Monate mal keine Grundgebühr bezahlen und so, ne? Das bekommt immer einen komischen Touch. Also du kommst da in der Empfehlung, im Empfehlungsmarketing kommst du nur weiter, wenn du sagst, guck mal, es ist genau, wir haben jetzt im Juni haben wir so ein Summit, ne? So ein Tech-Summit, ne? Bei uns im Haus. Da wirst du dann gesagt, ja, wer von euren Prospects könnte denn da einladen, ne? Das ist echt schwierig. Also wen von meinen Leads, ja, von meinen Prospects, mit denen wir sprechen, so, ob sie von uns Kunde werden, wen möchte ich denn da jetzt sagen, ja, komm mal im Juni dann, ne, dann kommst du mal zu uns. Das ist ein bisschen, finde ich schon schwer. Also,
aber etwas, was für mich irgendwie schon ein Paradox ist, ist, auf die eine Seite lebt ein Unternehmen von Weiterempfehlungen beim Kunden. So, gehen wir mal aus von einem Softwareunternehmen. Softwareunternehmen, die begleiten nicht wirklich in der Umsetzung und die Adoption von die Nutzung. Der einzige Antwort für das ist Marge. Weil bei Lizenzen man viel mehr bekommt als bei die Implementierung und Umsetzung. Doch daar hapert es dan met dat deren Kunden die Softwarelösung tatsächlich anfangen zu nutzen und zufrieden sind. Und deswegen finde ich es irgendwie krass, dass die dann trotzdem das nicht irgendwie wie eine Art Marketingbudget sehen, van okay, unterstützen wir trotzdem mal mit dem ganzen Change Management, sodass unsere Kunden zufrieden sind, sodass sie es richtig anwenden. Und dass sie uns dann auch weiterempfehlen.
Also ich würde sogar noch eins draufsetzen. Also wenn du noch einen Schritt davor gehst, ich hatte jetzt vor kurzem mal ein Gespräch mit, wo es um Marketingbegleitung ging. Und da geht es vor allem auch um dieses Thema Neukundengenerierung. Aber die Frage, die man sich ja schon mal stellen muss, ist, wie wird denn eigentlich in einem Unternehmen aus Marketingbudget-Sicht Up- und Cross-Selling als Investition gesehen? Weil dafür braucht man ja kein Marketing. Also das ist ja der Teil davor. Also wie viel Neukundengeschäft mache ich? Wie viel Altkundengeschäft mache ich? Und kann das auch, mit welchem Aufwand kann ich das auch vergrößern? Und dann kommt man noch dazu dem Punkt, wie kann ich die nutzen, um mir mein Neukundengeschäft anzukurbeln? Aber das Geld fließt ja alles in Cold Neukunden ohne Vorqualifizierung, ohne Empfehlung und möglichst noch weit weg, weil das ist die Fantasie, die da im Markt ist. Und das finde ich ist so ein Gedankenfehler. Also Patrick, ich stimme dir total zu, nur ich würde sogar noch einen Schritt weiter vorgehen. Also wie viele von diesen Companies machen eine saubere Betreuung von Bestandskunden in Hochqualifizierung?
Genau. Absolut. Ihr Lieben, ich würde gerne mit der nächsten Frage anschließen. Die ist nämlich auch noch von dem Stefan. Und ich finde, die passt gerade ganz gut. Der schreibt nämlich, alle reden von qualifizierten Leads. Wie stellst du eine Qualifizierung sicher? Und was ist das überhaupt? Das fand ich eine schöne Frage.
Ist das noch zum Thema Attract oder ist das dann schon zu meinem Thema irgendwann mal? Das ist schon so ein bisschen die Frage, wie, Qualifizierung von Leads kann ja auf verschiedenen Sachen gehen. Das ist ja eine ständige Diskussion auch oder ein ständiger Austausch zwischen einem Sales Department und einem Marketing Department. Ne? Was ist ein MQL, also ein Marketing Qualified Lead? Wofür kriegt Marketing den Keks? Was ist ein SQL, also ein Sales Qualified Lead? Ja, so. Und was muss was eigentlich erfüllen? Und Sales arbeitet natürlich nur mit Sales Qualified Leads, ne? Also Marketing Qualified Leads, die erfüllen vielleicht nur die Hälfte der Sachen. Also, kleines Beispiel, Showstopper halt, ne? Was ist ein Kunden? Es gibt ja Kunden, die passen nicht zu mir. Es gibt ja Kunden, die passen nicht zu meinem Produkt. Also, wenn ich Windeln verkaufe, wird jemand, der 50 ist, vielleicht nicht für die Windeln in Frage kommen, wenn er 70 ist, vielleicht schon wieder. Also, wie auch immer, ne? Also, weil Nischen außer Acht lassen, Pascal, du hast schon so
Ich kenne lustigerweise ein paar Verkäufer von Windeln und die haben gesagt, das ist ein völlig unterschätzter Markt, der Seniorenmarkt für Windeln. Ja. Aber bleib bei deinem Beispiel.
Also bei uns ist das zum Beispiel, in unserem Beispiel jetzt bei Text, so wäre das so Dropshipper. Ja, so, Dropshipper ist etwas, kannst du steuerlich echt überhaupt nicht gut abbilden, so, ne, die sagen irgendjemand Bescheid, dass ein Kunde was bestellt hat und der verschickt das von irgendeinem Land aus irgendeinem Lager und du hast überhaupt gar keine Ownership über den Transport und deswegen ist das steuerlich totaler Mist, so. Ein Marketing-Qualified Lead könnte sein, ja, wir nehmen alle Kunden, auch die, die Dropshipper sind und auch die, die andere Hürden eigentlich haben. Wir lassen die trotzdem irgendwie rein in unsere Kontaktformulare und so weiter und so fort. Und dann hast du einen Haufen Marketing-Qualified Leads. Das ist total super. Bringt uns aber im Vertrieb überhaupt nicht weiter, weil wir müssen ja noch mal ein paar mehr Hürden quasi abchecken und die noch mal dann noch ein anderes Raster bauen. Und dann kommen wir bei uns zum Beispiel zu einem Zwischenstatus, der heißt Sales Accepted Lead. Das heißt, also ein SAL. Was ist ein SAL? Ein SAL ist jemand, der eben kein Dropshipper ist, ja, von dem ich eine Telefonnummer habe, ja, also den ich nicht anhand seiner Hotmail-Adresse irgendwie ausfindig machen muss noch über Google, ja, weil das kriege ich nicht hin, ja. Das heißt, der muss eine Telefonnummer haben, der muss eine Business-E-Mail haben, der muss die Sachen, die ich gerade genannt habe, also kein Dropshipper, keine steuerlichen Sonderfälle wie Alkohol mit Sonderbesteuerung und tralala, das wird auch mal schwierig. Solche Sachen müssen wir halt ausschließen. Und dann habe ich die vernünftig qualifiziert und dann ist der Moment, wo ich auch ein SDR-Team da drauf setzen kann und sagen können, das ist unser schöner, das ist der schöne Inbound, den klappert ihr ab, die versucht dazu qualifizieren, Discovery Call und alles, was dann da hinten dran kommt.
Sorry, darf ich aber hier mal ein Elefant im Raum ansprechen? Etwas versteht mein Hirn nicht. Marketing Qualified Lead, Sales Qualified Lead, das ist nicht das Gleiche. Wieso? Ich meine, Sorry, letztendlich, ich als Unternehmen möchte gerne Umsatz machen. Ich möchte gerne Gewinn machen. Wieso sollte ich von Marketing Kontakte bekommen, wo ich selber dann noch durchsortieren sollte, voordat ich anfange mit denen anzurufen? Wieso gibt es da keine gute Vernetzung?
Ja. Ich würde dazu gerne was sagen, wenn es okay ist.
Ja, das würde ich gerade sagen. Glaub, das ich weiterreichen.
Ich glaube, die Perspektive, da ist eine schräge Perspektive entstanden. Und zwar, wir müssen den Kunden fürs Unternehmen qualifizieren. Wenn ich jetzt aber mal auf der inhaltlichen Ebene gucke, ist es ja genau andersrum. Das heißt, wir müssen uns für den Kunden qualifizieren. Das heißt, wir müssen ja erstmal lernen, was für ein Bedarf ist da. Was für Einwände hat der Kunde? Wo hole ich den ab? Und so weiter. Das findet ja gar nicht statt, sondern wir bauen ein Funnel-System auf, friss oder stirb. Ja, also wir kippen oben 100 rein und freuen uns, wenn am Ende 3 rauskommen und vergessen total, dass 97 weggefallen sind. Dabei ist es ja die Idee eher zu lernen, welchen Bedarf hat denn der Kunde? Warum kann ich ihn jetzt noch nicht ausreichend ansprechen? Ich glaube, wir verschenken da zu viel, weil wir uns darauf konzentrieren, den Kunden zu qualifizieren, anstatt das als etwas Beidseitiges zu sehen. Und ich glaube, dann ist der Drops auch relativ schnell gelutscht, dass man da so wilde Stages baut.
Also das heißt, jemandem macht seinen Job nicht gut.
Nee, ja. Das ist ein Sichtweise. Ich bin voll bei dir, Katharina, das ist ein Sichtweisenproblem. Ne? Also eine Sichtweise ist, wir müssen rausgehen, wir müssen alle ansprechen und dann wird dieser Funnel also ganz groß oben, ganz breit sein und dann sortiert sich das irgendwie so aus auf dem Weg nach unten. Die andere Frage, und das ist ja auch das, was wir beim letzten Mal schon hatten, ist, von wo aus gucken wir denn eigentlich? Ne? Also auch da ist es genau nämlich wieder das gleiche Ding. Wenn ich gucke, was mir am Ende ARR bringt, also ich als Sally, was bringt mir eigentlich hinten im Profit raus, dann sage ich, So passt unser Produkt auf den Kunden und von da aus gucken wir weiter. Und das hilft total viel, weil am Ende auch in den Gesprächen, die man hat und den Austausch, den man hat, auch das Marketing immer mehr versteht, in welche Richtung müssen wir denn eigentlich schauen. So, ne? Und dann wird der Funnel plötzlich nicht mehr so oben, sondern wird er so. Und wenn du das geschafft hast, dass der Funnel nicht mehr einfach alles reinschmeißt, dann wird das auch mit diesen Zwischenstages wieder anders. Die hilft uns jetzt gerade. Wahrscheinlich werden wir auch diese SAL-Stage irgendwann wieder rausschmeißen, ja, weil wir sie nicht mehr brauchen, weil es wieder gleich ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass wir dies als Zwischenlösung quasi mal drinne haben, um noch mehr zu lernen. Wir haben so viele Herkünfte. Wir haben irgendwie 20 verschiedene Herkünfte, wo Sachen herkommen, ja. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, was ist gut und was performt eigentlich wie. Und dann ist so eine Zwischenstage total gut, um so einen Zwischenfilter einzubauen und auch mehr zu lernen darüber, wann man was eigentlich und wie schnell man was verwandeln kann. Das ist auch noch so ein Thema, ne? Wie Geschwindigkeit, ne? Also Sales-Geschwindigkeit der Verarbeitung.
Habt ihr eigentlich eine strukturierte Art, um irgendwo festzuhalten, das sind die 3 Hauptprobleme, die diesen Kunden bekannt gegeben hat und das sind die 3 Antworten, die wir darauf gegeben haben, um dann über die Zeit auswerten zu können, diese Kombinationen haben zu einem Vertragsabschluss geführt und diese nicht. Ja, und werd das dann wieder zurückgekoppelt aan Marketing, um so deren Messaging anzupassen.
Genau, das machen wir natürlich. Wir haben auch mit den SDRs natürlich sogenannte Playbooks, also Leitfäden, die mit Kunden absprechen. Da lernen wir ganz viel, da werden ganz viele Properties in unserem CRM befüllt, woraus du dann schließen kannst, welcher Kunde, welche Länder, was hat gut zusammengepasst, ne? Und dann kannst du so Gruppen bilden, was gut funktioniert hat. Und dann weißt du auch am Ende, wo die herkamen, also Leadquellen, ne? Zurückspielen, was hat gut funktioniert und auch welche Vertical-Messen haben gut funktioniert, zum Beispiel, wo nur die SDRs hingegangen sind, wo Marketing gar nichts mit zu tun hatte. Wo sind unsere Industry-Fairs, also die E-Commerce-Messen, wo wir hingegangen sind, die Steuerberater-Messen, wo wir hingegangen sind. Wie haben die konvertiert? Wie hat das funktioniert? Welchen Vortrag haben wir gehalten? Der hat vielleicht gut gepasst und so. Das sind so Sachen, die wir beobachten, genau.
Ich würde noch mal ganz kurz zu dir, Patrick, was zu deiner Frage. Aus meiner Erfahrung ist das ein ganz einfaches, es ist ein Zielkonfliktproblem. Das heißt, es gibt 2 Abteilungen Und diese zwei Abteilungen sagen im Sinne von Management by Objectives, jeder soll doch ein Ziel selber definieren, das er selber beeinflussen kann. So, und jetzt sagt die Marketingabteilung, naja, ich kann ja nicht beeinflussen, ob der jetzt kauft, von daher brauche ich ein Ziel, das ich erreichen kann, und das nenne ich jetzt mal MQL. Und dann gibt es das Sales-Team, das sagt, naja, mein Ziel ist Umsatz, von daher ist das, was ich selber beeinflussen kann. Und jetzt und da ist meines Erachtens der Fehler, das ist ein Führungsfehler, das zu akzeptieren, dass ein Marketing-Team praktisch ein Silo-Ziel definiert. Weil eigentlich muss es ja genauso, wie Katharina es beschrieben hat, auf das Unternehmensziel hinarbeiten. Und jetzt ist die Frage, wie gut versteht sich die Marketing- und die Sales-Abteilung? Weil wenn die nicht miteinander reden, dann ist die einzige Möglichkeit, wie sie den Bonus kriegen, ist sozusagen MQLs zu machen. Total, total toxisch und kaputtes System, aber gebaut auch von Tool-Anbietern, weil MQL ist ja ein Tool-Standard, der irgendwann mal eingeführt wurde, auf Basis der Anforderungen der Kunden, wo die zwei Abteilungen nicht miteinander reden. Also aus meiner Sicht ist das ein total, totaler Fail. Also wer mit MQLs wirklich aktiv arbeitet, und das Schlimmste, was ich je gesehen habe mit Katharina, war eine MQL und eine SAL-Seite, wo aber niemand sich angeschaut hat, wie denn die Conversion Rate der beiden ist. Also das Marketing wurde weiter incentiviert nach möglichst viele MQLs, das Sales wurde weiter incentiviert nach SQLs, aber es gab überhaupt keine Diskussion darüber, dass die 2% Conversion Rate haben, was denn akzeptiert wird von Sales.
Ja, wenn ich das jetzt mal aus ein Datenprojekt Sicht betrachte, das Ganze. Wenn ich so höre, was Johnny macht mit seinen SDRs und mit seinem ganzen Team, das wäre für mich die Quelle, was für mich ganz interessant wäre. Weil daar entstehen Daten, die man auswerten kann und verwenden kann. Und dann ist für mich die Frage, und hier stelle ich vielleicht mal einen zweiten Elefant im Raum, wieso braucht man Marketing? Weil, ja, sorry, wenn daar die Datenquelle ist, van wat zijn die problemen der Kunden? En we zien in dieses Team daar antwoorden die Kunden, en zo komen we zum Vertragsabschluss. Dat is die Quelle, wie we ons optimieren kunnen als Unternehmen. Also, wat is der Mehrwert van Marketing? En dat stel ik jetzt mal im Raum, um daarbij uit te helpen.
Dazu möchte ich was sagen.
Ich auch.
Ich habe mein virtuelles Händchen schon gehoben. Hat eine Kollegin von mir auch neulich mal gesagt in einem Kreis mit Katharina und Pascal, dass man auch ganz viel im Sales ohne Marketing machen kann. Das stimmt bis zu einem gewissen Punkt. Wir können nicht ohne Marketing. Wir können nicht ohne, dass jemand rausgeht und die Sache publik macht, für die wir verkaufen wollen. Wir können nicht ohne eine Abteilung leben, die sich darum Gedanken macht, wie man am besten unsere potenziellen Kunden anspricht. Sonst kriegen wir nämlich diese Leute nicht auf unsere Seite. Sonst weiß keiner, dass es unser Produkt gibt. Sonst weiß keiner, dass es für ihn der richtige Fit ist. Sonst sieht niemand die Fernsehwerbung und kauft am nächsten Tag die Schokolade, die er gar nicht haben wollte, aber sie trotzdem kauft. Also ohne Marketing geht's nicht. Das ist auch im Softwarebereich so. Also bei uns ist ja eher so, ne, Stück für Stück halt irgendwie, ne, von Kunden. Aber ohne ein Marketing, was gut mit einem Sales verzahnt ist, funktioniert Sales nicht. Ne, so. Und das, was Pascal gerade gesagt hat, dass Marketing anders incentiviert wird und andere OKRs halt, also andere Objectives, ne, und Key Results bewertet wird als ein Sales-Team, was dann irgendwie nach SQLs-Abarbeitung, du musst so und so viele SQLs verarbeitet haben im Monat oder im Quartal. So ein Schwachsinn. Wenn hinten die Conversion, wie Pascal schon sagt, wenn hinten die Conversion 2% ist, kann ich 1000 verarbeiten, ist egal. Aber verarbeite doch lieber 100 und mach eine Conversion von 50% oder mehr. Dann hat das Unternehmen doch viel mehr davon. Ja, also wenn am Ende muss Umsatz bei rumkommen, ne? Und Annual Recurring Revenue, ne? Dieses viel bescholtene ARR immer. Also das funktioniert nicht ohne einander. Und wir haben auch, also Outbound, das, was wir rausgehen, ne, im Vertrieb, das macht 10% vom Umsatz aus. Ja, das ist zwar viel Arbeit, aber es macht 10%. Alles andere ist Inbound. Das heißt, es sind Leute, die irgendwie von uns gehört haben, Empfehlungen von Kunden zu Kunden natürlich, auch das ist vielleicht nicht richtig gleich Marketing-Dings oder Partner, ne, die Partnerlandschaft ist auch ein großer Punkt zur Lead-Generierung. Es muss nicht alles über Marketing sein, aber sicherlich wird bei jedem über 50% über Marketing kommen oder mehr. Und das macht natürlich auch eine Investition ins Marketing. Richtig, ne? Also das ist immer man hat ja dann immer Financial und wie viel kriegt Marketing und Budget und Ad-Spend-Budget und so, musst du nachweisen, was du damit eigentlich gemacht hast. Das kannst du halt am besten nachweisen, wenn du deinen Funnel gut dokumentiert hast und auch wirklich sagen kannst, okay, wir haben das da reingesteckt, da ist der Umsatz hinten rausgekommen, weil die Sales-Mannschaft mit diesen Leads besonders gut arbeiten musste. Und das ist unser Job, das nachzuweisen und das zu dokumentieren. Und da bin ich Da habe ich total Spaß dran. So.
Der Olaf, ich freue mich. Hallöchen. Wenn Sales den Nutzer und nicht den Verkauf in den Mittelpunkt stellen, brauchen wir weniger Marketing. Und Marketing hat auch den Zweck des Brandings und ist nicht nur Vertriebsunterstützung. Ja.
Genau. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Also für mich ist Marketing total wichtig, dass auch der Brand nach außen getragen wird. Ne? Dass gezeigt wird, wo ist das Unternehmen, wo kannst du es finden vielleicht, wo kannst du es sprechen, dass die Events richtig flankiert sind, dass sie da, wo man Sales trifft, ja, also auch, dass das miteinander übereinstimmt. Also das sind alles Dinge, die stimmen müssen. Ja. Voll bei dir, Olaf.
Pascal, du wolltest, glaube ich, auch noch.
Ja genau. Ich glaube, letztendlich ist es genauso diese Journey-Perspektive, die wir ja in dem Call haben. Also es gibt bestimmte Spezialisten für bestimmte Teile der Journey und wenn jemand da ist und sagt, also wenn man jemand kennt und weiß, der hat Interesse, dann ist es mit Sicherheit das Sales-Team das Richtige, das diesen in Bedarfsanalyse, Einwandbehandlung und so weiter durch den Weg führt, zu sagen, ist das das richtige Produkt für dich, ist das die richtige Lösung. Die Frage ist ja nur, wo kommt der denn dann her? Also wenn ich jetzt alle meine Listen von allen Leuten, die ich kenne, durchgegangen bin, das ist ja in irgendeiner Weise endlich. Und die Frage ist jetzt sozusagen, es gibt Demand, der ist da und der wird bearbeitet und es gibt dieses, wie wird Demand generiert? Also im Sinne, selbst im Marketing würde man sagen, es gibt praktisch die Suche, das Suchmarketing, das ja eigentlich eher ein Pull-Marketing ist, also jemand sucht Schuhe oder jemand sucht etwas zu kaufen. Und die zweite Frage ist, wie kann ich diesen Bedarf überhaupt wecken? Weil das ist dann die zentrale Frage dabei. Also wie kann ich das schaffen, dass meine Zielgruppe jetzt ein Interesse hat, da ein Stück tiefer zu gehen und eventuell eine Adresse dazulassen, eventuell eine Kontaktmöglichkeit dazulassen und dann wiederum den nächsten Schritt füllt. Aber das sind, für mich ist es kein Entweder-Oder. Genauso könnte man sagen, das Marketing, das diesen Demand weckt, aber es gibt dann niemand, der den abbearbeitet, dann ist es genauso ein Fail.
Genau.
Ich würde da gerne reingrätschen, weil ich glaube, die nächste Frage passt da hervorragend zu. Und zwar ist die von, schon wieder von Stefan? Ja. In unserem Fall gibt es nicht nur einen Entscheider, sondern 3 bis 4. Welcher ist nun der Lead? Mhm. Und muss ich alle Entscheider zufriedenstellen oder etwas für machen? Ah, oder etwas dafür machen. So. Mhm.
Mhm. Das ist eine gute Frage, ne? Also geht eher ein bisschen in die Enterprise-Richtung, also größere Unternehmen, wo du mehrere Leute hast, wo was durchfließen muss. Ich habe so einen Fall bei Plenty Markets gehabt, da hat das kann ich auch sagen, das ist öffentlich, der Kellogg E-Commerce-Abteilung, der Christoph Sterkel, der den E-Commerce verantwortet bei Kellogg, der musste sich für das Modell, was er gebaut hat für den E-Commerce in Deutschland mit vielen tollen Leuten, musste sich ungefähr, glaube ich, bei 40 Leuten ein Go holen innerhalb des Unternehmens. Also Wahnsinn. Ne, da müssen, bis nach Amerika hin, da müssen Leute sagen, ja, mach. Okay, habe ich mir durchgelesen, mach. Ne? Und dann habe ich nochmal eine Rückfrage, mach.
Im nächsten Leben werde ich Wackeldackel.
Und am Ende hast du dann noch eine Rechtsabteilung, die einen 150-seitigen Vertrag vorlegt, ne, der Agentur, die es umsetzen soll. Also richtig, richtig toll. Ne? Also ein Wahnsinn. Großes Unternehmen, viele, viele, und dann sind es eben nicht nur drei oder vier, es sind noch ein paar mehr. Mein Tipp ist, der Lead ist dein Advokat im Unternehmen, ist der Lead. Ja, also den du bearbeiten musst oder mit dem du arbeitest, in dem Fall dann, das ist der Advokat für dein Produkt in dem Unternehmen. Und mit dem musst du dran sein und den musst du füttern, für den musst du da sein. Ne, so. Und wenn du das gut machst, dann wird es auch dein Kunde. So. Mhm. Also, natürlich.
Du hattest vor kurzem mal oder vor einiger Zeit mal, Johnny, glaube ich, so ein Modell erzählt in einer anderen Runde, wo es so diese Typen gibt, diese Entscheider, Bestätiger.
Genau, ne? Also Champions. Also,
ja, genau.
Wer ist mein Champion? Wer ist das Buying Center? Wer ist mein Champion? Wer ist der Advokat? Ne? So, mit wem gehe ich da rein? Und ich bin halt auch jemand, du kannst das nach zwei verschiedenen, in meinen Augen kann man das nach zwei verschiedenen Dingen machen, oder es wird immer so gesagt. Wenn du nicht das Buying Center hast, also deinen Champion, dann brauchst du mit denen jetzt nicht viel Zeit zu verschwenden. Also in deinem Fall, Stefan, würde man halt sagen, ja, wer kauft denn am Ende das Ding? Wer ist denn der wirkliche Entscheider? Und die anderen drei sind nicht deine Leads, sondern nur der Entscheider. Ich sehe das anders. Wenn du die anderen drei nämlich fallen lässt und die Leads liegen lässt und denen sagst, mit dir will ich nicht reden und lass uns mal jetzt mal mit dem reden, ja, dann werden die dich doof finden, sich nicht für vollgenommen finden und die werden dich fallen lassen. Und du merkst das nicht mal. So. Und das habe ich auch schon bei einigen gesehen im Sales-Bereich, die immer auf den Entscheider, auf den Champion wollen. Ja, die fliegen raus. Weil die Leute zum Beispiel, kleines Beispiel, als Unternehmen interessiert sich ein Kunde für dich, der hat jetzt zuerst von dir gehört, du bist irgendwie eine tolle Nummer in deinem Bereich und da ruft dich jetzt der Junior Sales-Fuzzi irgendwie, ne? Der ruft das Unternehmen jetzt an und sagt, ja, ich würde gerne mal ein bisschen mehr über euch erfahren. Und der hat in seinem, oder der schreibt eine Mail und da steht dann Junior schon drinne. Und dann ist dem Sally gleich klar, ah, mit dem brauche ich es nicht, dem brauche ich es nicht zu erklären, ich muss das seinem Senior erklären, ne? Ich muss das seinem Lead erklären, ich muss an den Lead ran, ja, weil der als Junior, der wird ja nicht entscheiden. Und der versucht, den zu übergehen und dem nicht zu erklären, was er macht, ja, also nicht zu pitchen, sondern versucht zu dem Pitch den zu übergehen und zu sagen, ja, ich vor dir muss ich nicht pitchen, ich muss vor dem Lead von dir pitchen. So, weil der wird ja das entscheiden hier. Dann wird der nicht gewählt. Also da wird der Junior dann sagen, die finde ich doof, mit denen will ich nicht. Ich suche mir andere, die mich auch für voll nehmen. Und da geht es plötzlich um Persönlichkeiten, ne? Plötzlich geht es um Egos. Ne? So. Und meine Erfahrung ist, da pitcht halt dreimal. So, dann ist das halt so, ne? Dann erklärst du dem Junior einmal, was du machst und sagst, hat dir gefallen, super, lass uns das gerne bei dir weitererzählen. Und dann wird die Runde ein bisschen größer, ja? Und beim dritten Mal ist dann plötzlich ein C-Level mit dabei und dann hast du auch plötzlich 2 Stunden Zeit für das, was du vorher nur in einer halben Stunde erzählt hast und hast bis dahin natürlich auch viel mehr darüber gelernt über den ganzen Laden und hast auch ein paar mehr individuelle Slides dazu gepackt. Und dann gewinnst du auch das Ding auch.
Ich würde gerne noch auf die Frage von Olaf eingehen. Das hängt von der Größe des Einflusses der einzelnen Beteiligten ab. Wenn der Preis am Schluss entscheidet, hat der Einkauf den größten Hebel. Wenn es um Qualität geht, die Fachabteilung. Ich würde da gerne, wenn es geht, direkt drauf antworten. Bis vor einem halben Jahr hätte ich genau dasselbe gesagt. Tatsächlich. Und ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Mit jemandem, mit dem ich zusammen in ein Unternehmen rein bin, ja, für ein gemeinschaftliches Projekt, und der hat beim Einkauf erst angefangen. Das heißt, der ist in den direkten Kontakt mit dem Einkauf gegangen und ich will nicht sagen wie ein Terrier, aber doch schon. Und der hat da Fachlichkeit hingebracht, der hat da Diskussionen reingebracht, in meiner Welt, in meiner Dienstleisterwelt ist es ja so, man spricht mit der Fachabteilung, mit den Verantwortlichen, dann gibt man das Angebot ab, so wird es ja bei Olaf wahrscheinlich auch sein, und der Einkauf wird dann entscheiden. Sich diese Entscheidung aus der Hand nehmen zu lassen, weil man glaubt, dass Fachexpertise und Einkauf unterschiedliche Dinge sind, habe ich neu gelernt, ist tatsächlich ein Fehler. Also
ja, Ja, und das kann ich nur bestätigen, Katharina, das, was du sagst und diese Erfahrung, die du gemacht hast. Wenn ich bei Swisscom die Sales Academy geleitet habe, haben wir an einem Punkt ein ganz interessantes Training aufgesetzt, wo wir unsere Einkaufabteilung gefragt haben und unsere Sales Trainer gefragt haben, gemeinsam ein Training zu gestalten zum Thema Verhandlung. Und beide haben der Ansatz von das Harvard Negotiation Principle angewendet. Aha. Nur die haben zwei unterschiedliche Ansichtsweisen, die verfolgen unterschiedliche Kriterien und unterschiedliche Ziele, was sie erreichen wollen. Und wenn man das anfängt zu verstehen, Einkauf hat eigentlich nur das Ziel, um das Unternehmen so gut wie möglich voranzubringen. Nicht um den Preis zu drücken. Sie möchten einen Mehrwert für das Unternehmen gestalten. Aber ganz viele Verkäufer, die nehmen Einkauf wahr als, oh mein Gott, die willen nur den Preis drücken. Nein, der Preis ist nur ein Teil von das gesamte Paket, was an Gegenleistung gebracht wird. Und ja. Was wir daar ook bij Swisscom oft erlebt hebben, is diesen One Voice to the Customer. Sprich, wie kriegen wir die verschiedene Abteilungen, dass die alle die gleiche Sprache Richtung der Kunde sprechen? Also, wie stimmen wir Marketing, Vertrieb und Customer Success aufeinander ab? Weil auch das hilft dann wieder mit diesen Konsensus zu bauen, wenn man so ein Buying Center angeht.
Absolut wichtig, total wichtig. Vor allem, dass du das, was vorne Marketing, dann Sales, dass das genauso weitergelebt wird, hinten in Customer Success, erst im Onboarding, dann im Kasse, also bei Software halt, ne, da muss erst ein Onboarding passieren. Leute müssen geschult werden. Das muss alles die gleiche Sprache, den gleichen Look und das gleiche Gefühl haben. Ne? So, und dann ist es gut.
Ja. Da habe ich direkt von Dieter eine Frage. Die würde nämlich, glaube ich, auch ganz gut passen. Wir haben das Problem, dass Marketing per Kampagne Leads generiert, der Inbound sie aber nicht abgeschlossen bekommt. Was machen wir falsch?
Ja, führe mal eine SAL-Stage ein.
Aber kann ich dir, also ich kann nur aus unserer Erfahrung heraus sagen, oftmals werden Kampagnen geschaltet, wo die Inbound-Teams gar keine Checke von haben. Also die wissen gar nicht,
was die ganze Stadt. Das ist ja sowieso noch was. Inbound, also der Inbound, das Sales-Team gar nicht versteht, was Marketing gerade gemacht hat, das ist auch total lustig. Oder irgendeine Kampagne gefahren wird, wo die dann von überrascht werden und überhaupt nicht darauf vorbereitet sind und eigentlich letzte Woche auf irgendeiner Messe waren und erstmal diese Kontakte irgendwie haben, die total heiß sind, total toll, dann bleibt die Marketingkampagne der Inbound einfach mal liegen. Ja, das muss man abstimmen, das muss man gut machen. Wenn die Conversion nicht stimmt, ne, also SQL zu Contract, ne? Das ist ja dann oft das Problem. Marketing sagt ja, wir haben doch da so und so viele tausend Leads euch besorgt, aber der Sales sagt ja, aber die waren alle blöd, ne? So, dann muss man sich wirklich drüber unterhalten, was ist eigentlich der ICP, Ideal Customer Profile, wen targeten wir eigentlich und was sind eigentlich die Standards, dass wir hier auch was bearbeiten im Sales, weil das sehe ich auch immer wieder. Sales macht sich einen ganzen Tag kaputt mit irgendwelchen unqualifizierten Sachen, ne? So, die haben Die kriegen aus 8 verschiedenen Queues, kriegen die jeden Tag 400 Tasks. Wer soll das abarbeiten? Wer soll das machen? Keiner. Ne, so. Sondern achtet darauf, dass das, was das Sales-Team macht, dass das qualifiziert ist. Da kannst du auch im Massengeschäft schalten wir halt dann ein SDR-Team davor, die halt anruft, die Leute qualifiziert und dann erst als Deal einstellt für Sales-Team. Dann können die sich auch auf das konzentrieren, wofür sie da sind, nämlich fürs Closen, fürs Verhandeln, für Details besprechen, für den Kunden interessieren, für gucken, was ist denn eigentlich sein Modell, wo kann er sich denn noch mit hinentwickeln mit uns. Das sind ja alles die Sachen, die einem Sales Spaß machen und auf die musst du gucken, dass sie sich dann am Ende auch konzentrieren können und nicht irgendwie nur am Mistschippen sind, auf Deutsch gesagt.
Am Mistschippen. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Achso, entschuldige.
Wenn ich kurz darf. Weil du schaust immer nach dieser Verbindung zwischen Marketing und Sales. Aber das Beispiel, was Johnny jetzt hier so gab, die Frage ist dann bei mir aufgekommen, ja, auf welchem Punkt ist es ein Problem mit dem Produkt? Und weil lösen wir überhaupt das richtige Kundenproblem, wenn diese Vertragsabschlüsse nicht so zackig kommen, wie wir meinen, dass sie sollten? Was sind so deine Erfahrungen bei die Kunden, die du gehabt hast?
Ich glaube, es ist fast nie das Problem des Produkts, sondern es ist immer ein Problem der Qualifizierung. Also es ist immer ein Problem, mit was für Leuten spreche ich für mein Produkt? Also mein Produkt passt ja immer für irgendjemanden. Ne? Also kannst du ein schlechtes Produkt haben, ne? Dann ist das natürlich was anderes. Aber bei Software zum Beispiel ist das ja so, ich habe entweder Leute, die das Gleiche können wie ich habe vielleicht Leute im Markt, die das besser können wie ich, aber vielleicht bin ich dann im Preis nicht ganz. Also das muss man natürlich schon auch gucken, stimmt mein Preisgefüge, hauen mir Leute ab, weil irgendjemand anders besser und günstiger ist, dann habe ich natürlich ein Problem. Dann muss man sagen, okay, mit dem Produkt, wir müssen reden. Wir messen hier, dass uns Leute flöten gehen, weil irgendjemand hier auf dem Markt ist, der nicht so toll ist wie wir und der toller ist als wir, also billiger und besser zum Beispiel, also der beides erfüllt, ne? Das ist dann ganz Katastrophe. Wenn du eins nicht hast, ist das nicht so schlimm, dann kannst du ja aufs andere gehen. Also entweder gehst du auf den Preis oder gehst du auf die Qualität, ne? Das ist ja relativ einfach dann auch. Du musst halt immer dein Schlachtbuch bei dir haben, ne? Deinen Schlachtplan so, ne? Du musst immer wissen, was ist mein Ding. Du musst deine Konkurrenz kennen, du musst die Marktbegleiter kennen, du brauchst eine Battlecard zu jedem Marktbegleiter, ne? Also was kann er gut, was kann er schlecht, wo schlage ich ihn, ne? So, das müssen wir im Sales immer haben. Und dann hast du auch eine Chance, dich durchzusetzen, ja.
Ich hätte noch eine technologische Frage. Oder Katharina, hast du noch was auf deiner Liste?
Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich auf jeden Fall gerne stellen wollen würde, aber es ist noch absolut Zeit für eine technologische Frage.
Mal schauen. Also ich hole jetzt ein bisschen aus der Marketing-Technology-Sicht aus. Ja? Also der Charme von Programmatic Display oder also Arten, wie ich Marketing-Botschaften programmatisch einkaufen kann, liegt darin, dass ich innerhalb sehr kurzer Zeit, meistens einem Tag, irgendwelche Erfolgsergebnisse wieder programmatisch zurückspielen kann. Das heißt, ich kann dann, das System kann dann lernen, war diese Anzeige gut oder schlecht. Jetzt haben wir natürlich mit Sales-Cycles von 18 Monaten oder wie auch immer das im B2B ist, haben wir ein Problem. Wie kann unser eigentlich hochtechnologisiertes Marketing, das total schnell diese Entscheidung treffen kann? Ich mache jetzt mal wieder das schreckliche Beispiel zwischen Blau und Rot, also das blaue Banner und das rote Banner, und das eine verkauft und das andere nicht. Was ist deine Erfahrung, wie man solche Technologien, die eher auf programmatischem Feedback arbeiten, füttern kann, um diese Entscheidung vorne zu treffen?
Das kannst du ja eigentlich erst nach 18 Monaten dann sagen, ne? Und dann ist es wahrscheinlich auch schon wieder rum. Hat sich der Markt dann schon geändert? Also die Frage ist ja für mich eher, wenn Marketing solche Informationen haben will und du hast in einem B2B-Segment so einen langen Sales-Cycle, der über anderthalb Jahre geht, ja, ist es dann überhaupt noch relevant? Also in welcher Markt hat sich dann nicht schon wieder total verändert? Ist Marketing da nicht eigentlich sowieso in einem permanenten Freiflug, was das angeht? Also muss Marketing gerade in so einem Enterprise-Bereich nicht sowieso ständig out of the box sich am Markt orientieren und mit Produkt und Markt arbeiten, weil sie für Sales der Sales-Erfolg ja erst so spät, also vielleicht musst du auch vorher im Sales-Funnel messen, wenn du, also dann geht es wieder in MQL, SQL, ne? Also wenn ich den aufgreife, den Lead, ist er schon gut genug, ne? So, dann müsste diese Information am Anfang des Sales-Funnels gespielt werden, unabhängig davon, ob der Kunde hinten ARR produziert oder nicht, also ob er mir was bringt.
Genau, das ist jetzt das Problem, wo MQL dann auf einmal eine Bedeutung bekommt, weil wenn ich jetzt sage, ein Marketing Qualified Lead ist ein Sign-up auf meinem Formular auf der Website, ja, dann kann ich das messen und kann das dem Programmatic Buying System zurückgeben als Information. Was jetzt aber fehlt, meines Erachtens, ist eigentlich der zweite Feedback-Loop und dritte und vierte, wo man zu den späteren Stages sagt, pass auf, wir haben noch eine zusätzliche Information und machen das dann in unserem eigenen Analytics, BI oder wie auch immer Center, wo wir die Elemente, Creative, Targeting, Messaging, all die Sachen, die vorne waren, die jetzt ein erstes Feedback fürs Programmatic Buying bekommen haben, revalidieren wir über weitere Signale, die später kommen. Das heißt, das, was die erste Buying Decision oder die erste Feedback Decision war, kann ja falsch sein, aber wie kann ich das System so nutzen, dass es lernt?
Ja, total spannend. Also auch da entweder, also gerade wenn du das Beispiel im Enterprise-Bereich machst, dann wird es wahrscheinlich keine SDRs geben, sondern Full-Cycle-Sellies, ne? Also Full-Cycle-AEs, wenn du nicht so viele hast. Wenn du sehr viele Leads produzierst auf diese Art und Weise, hast du vor, also schalte ich eine SDR-Abteilung davor, die erstmal Discovery macht. Und da könntest du schon was lernen, weil die ja Leitfäden ausfüllen, also Playbooks ausfüllen, und denen müsstest du nur ein paar Properties geben, die du dann matchen könntest wieder. Ja, also dann könntest du quasi aus dem CRM schon ein Learning machen, wenn du die SDR-Mannschaft dafür benutzt. Ne? Ist Sales natürlich auch immer happy mit, wenn sowas benutzt wird von Marketing, weil es bedeutet ja, dass die auf mittlere Sicht wieder noch bessere Leads bekommen. Ne? Wenn das vorne lernt, bedeutet das ja für uns, wir gehen gerne die extra Meile und dokumentieren dir noch drei Properties mehr. Ja, wenn du daraus lernst und das was Tolles ist, wird Sales da dich immer unterstützen im Marketing.
Mhm. Genau, danke.
Abschlussfrage von Sebastian. Leads, die organisch kommen, sind deutlich hochwertiger. Alles sollte auf organisch umgestellt werden, dann hat man eh keine Probleme mehr. Traum. Weniger eine Frage als, glaube ich, ein Statement. Wollen wir dazu noch was sagen?
Also, wenn es reicht, ja. Wenn die organischen reichen, dann feel free.
Ja, genau. Wann reichen die denn? Also wann ist denn genug? Ne, so, das ist ja die Frage. Wenn das Team zu klein ist, ne, dann ist irgendwann genug. Also haben wir manchmal, ne, dass wir auch das SEA, suchen wir gerade jemanden, schaffen wir nicht alles abzuarbeiten und so, ne, können wir kein Outbound machen. Dann machen wir halt nur Inbound, ne, und qualifizieren nur das Gute, was organisch kommt. Ne. Organisch ist ja immer die Frage, was ist denn organisch? Ne? Organisch, ist das jetzt die Mund-zu-Mund-Propaganda? Ist das die Propaganda über Partner oder hat Marketing-Ads also Geld ausgegeben, irgendwo, um organisch etwas zu generieren bei den Leads, ne? Also wenn es organisch ist und gar nichts kostet, ist das natürlich super, reicht aber in meinen Augen nie. Weil wenn das organisch schon super ist, dann guckst du ja immer, wo können wir noch ein bisschen mehr machen? Und das gilt für Marketing, das gilt für Sales.
Und aus meiner Erfahrung ist es auch ein Produktthema, ne? Also wenn du jetzt ein Großhandel bist für Bürobedarf, was willst du da organisch machen? Also da Content zu produzieren für Büroklammern oder Kopierpapier, also da wird es irgendwann auch ein bisschen schwierig, ja? Also von daher, da würdest du auf jeden Fall bezahlte Werbung machen. Ne?
Ja.
Ja.
Aber jetzt so einfach, da muss ich jetzt natürlich widersprechen, kurz mal so ein Statement in die Runde schmeißen. Der Großhandel für Bürobedarf verkauft ja keine Büroklammern, sondern der verkauft Einkauf-Experience. Und dazu kannst du natürlich Content machen.
Das wäre schön.
Und sagen, pass auf, nervst dich auch, dass du keinen Bleistift an deinem Schreibtisch hast. Wie schön wäre es, wenn du das mit zwei Klicks einfach in deinem internen Bestellprozess bestellen kannst. Das ist ja die Story, die ein Großhandel verkauft.
Total gut. Und dann packen wir noch ein Radiergummi oben drauf, ja.
Ein Radiergummi gratis. Und eine Haribo-Packung, vegan.
Dann brauchst du aber nur noch einen guten Namen, brauchst du noch einen guten Brand. Sonst geht das alles sowieso nicht.
Lochmi, ja.
Machen wir jetzt kein Brainstorming zu.
Ihr Lieben, war schön. Johnny, danke, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Wir sind, ich sage es ganz offen, wir haben nicht alle Fragen geschafft. Hier sind noch ein paar auf der Uhr. Es nützt nichts, ja. Ich glaube aber, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Die Leute dürfen sich auch anschreiben, oder?
Ja, also wir sind ja hier auf LinkedIn auch unterwegs. Also gern einfach anschreiben, bekommen das Gespräch. Wir machen gern auch mal ein Meeting, freue ich mich immer drüber. Ja, die Sache ist wichtig. Ich darf nächste Woche einmal nach London fliegen und ein paar Vorträge dazu hören zu den Themen Marketing, Sales und Customer Success. Also auch spannend. Ich bin da immer offen für, ich habe da immer Bock drauf. Schreib mich gerne an. Und ansonsten sehen wir uns ja irgendwann nochmal in dieser Reihe. Da kannst du ja die Fragen mitnehmen dann.
Genau. Das Lustige ist, dass du einer von den Experten bist, die ja zweimal in dieser Runde kommen. Ne? Ich werde nicht müde, das zu betonen, aber du bist unser eingesprungener Held für die erste Phase. Hattest dich eigentlich für eine andere Phase committed. Das heißt, die Zuschauer, da bin ich mir sehr sicher, die lieben dich jetzt schon. Ja? Die dürfen sich nochmal freuen, dich nochmal zu sehen. Ja?
Freue mich sehr.
Sehr gut. Ihr Lieben, gibt's noch was zu sagen?
Herzlichen Dank, Johnny. Es war wirklich ein cooles Gespräch.
Ja, danke. Hat mir auch richtig viel Spaß gemacht.
Ja.
Ihr Lieben, dann...
Danke sehr. Sehen wir uns in 2 Wochen mit dem nächsten Thema. Katharina, kannst du dazu einen Satz schnell sagen, was das nächste Thema ist?
Convert. Mhm. Convert. Soll ich gleich mal gucken? Ah, Jan Kutscherer wird uns da begleiten. Ich würde gerne Kutscherer sagen. Ich würde gerne Kutscherer sagen, aber dann haut er mich.
Deswegen ich auch, aber dann, der ist ja nicht so happy. In diesem Sinne, wir hören uns und sehen uns in 2 Wochen und es wird eine spannende Journey mit euch. Vielen Dank.
Ja, danke euch.
Danke.
Tschüss. Ja. Tschüss.